Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznode, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznode liegen Sie immer richtig. www.biznode.ch.
Roger gegen Markus, an diesem Montag waren drei Themen, die ergänzen sich fast von alleine. Abstimmungen an diesem Wochenende, Uli in Washington und Populisten in Österreich. Also die Abstimmung zum Staff- und Waffenrecht 2-1. Wie immer hast du verloren, Markus, da hast du dich schon daran gewöhnt, oder? Ist ein Sonntag wie so viele andere gewesen?
Ja, nein, ich finde es natürlich schon. Ich finde es einen schlimmen Sonntag, ehrlich gesagt. Also Steuervorlage ist nicht so schlimm, weil Steuern finde ich richtig. Die Reform haben wir jetzt gebraucht. Den Kuhhandel finde ich nach wie vor schlimm. Ob es ein Präzedenzfall ist, sehen wir dann. Das andere finde ich schlimmer und es geht auch da weniger ums Inhaltliche, sondern es geht ums Formale. Oder wir haben 2005, hat der Bundesrat gesagt, Waffenrecht können wir jedes Mal nachher wieder Nein sagen, wenn man das nicht wollen und so weiter. Und im Prinzip hat man jetzt mit einem kleinen Trickli es geschafft, dass das Schweizer Volk halt gleich zugestimmt hat einer Veränderung, die wir nur machen, weil die EU das will. Und das finde ich im Prinzip sehr unglücklich.
Genau. Und genau das ist eigentlich das Fazit und das müsste dir eigentlich zu denken geben. Man hat es gemerkt, bei der Selbstbestimmungsinitiative vor kurzem, man hat 2-1 abgelehnt. Es ist jetzt immer so 2-1. Die SVP und Markus Somm bringen gerade etwa 33% auf die Waage, mehr nicht.
3% sind von mir.
Genau. Also, und jetzt kommt, das heisst, eigentlich für die Kündigungsinitiative, das ist dann die grosse Geschichte für den Christoph Blocher, der dir so nahe ist, das ist die grosse Geschichte, die dann das nächste Jahr wahrscheinlich kommt, heisst das nicht viel, weil eben die Schweizer Bevölkerung kann nachdenken und sie sagen, okay, das mit der Schweiz geht jetzt unter, wenn wir da ein bisschen nachgehen, das stimmt gar nicht, sondern wir müssen uns irgendwie mit Europa einigen, das hat man jetzt beim Waffenrecht gemacht, das hat man bei der Unternehmenssteuer gemacht und das wird man auch machen bei der Personenfreizügigkeit. Schweizer Volk, und das wird man dann auch noch merken später beim Rahmenabkommen, ist vernünftig. Und das, was du und eben deine Leute vertreten, das geht einfach immer ganz klar ab.
Ja gut, aber du solltest selber auch traurig sein über das. Weil
letztlich
geht's mit dir. Mal, es geht um Demokratie und du hast vorher das schön gesagt, es geht darum, die Schweizer sind eigentlich vernünftig und finden, ja, bei der EU ab und zu müssen wir nachgehen und das ist okay. Und genau das nützt jetzt der Bundesrat und das Parlament ganz schamlos eigentlich aus. Wenn du anschaust, die Vorlage, die wir heute abgestimmt haben, das Entscheidende in dieser Vorlage ist, dass die EU alle 5 Jahre kann im Prinzip einseitig Verschärfungen bringen. Wir können dann zwar wieder darüber abstimmen, aber sie machen es jetzt jedes Mal so, dass die Leute gar nicht merken, was für Präzedenzfelder sie schaffen.
Markus!
Und jetzt heisst es so, ja, nein, es gibt noch Ausnahmen, das ist kein Problem. In 5 Jahren können sie automatisch verschärfen und wieder wird es dann heissen, ja, dann wird Schengen sofort gekündet, obwohl 2005 der Bundesrat selber im Abstimmungsbüchli, vielleicht hat das sogar der Christoph Blocher oder sein EOPD formuliert, hat gesagt, dass sie nur im äußersten Fall überhaupt zu befürchten, dass die EU würde dann nachher gar künden. Das ist ein riesen Problem für unsere Demokratie, Roger, und das sollte auch dich kümmern, weil man tut jetzt immer so, im Prinzip wirklich, es ist Salamitaktik. Man tut immer ein bisschen abschneiden, man sagt den Leuten nicht ganz klar, dass man im Prinzip die legislative Gewalt an Brüssel abgibt.
Also, du hast irgendetwas nicht gemerkt, Markus. Die Abstimmung ist vorbei. Und es ist ganz klar ausgegangen und du tust jetzt nicht das Schweizer Volk als dumm anstellen und dass die Leute nicht gecheckt haben, um was es geht. Sie haben es gecheckt, sie haben es abgewogen. Man muss abwägen, das eine gegen das andere. Und das Urteil ist ganz, ganz klar ausgefallen in beiden Fällen. Und das müsste dir und auch der SVB zu denken geben, weil offenbar alle diese Vorlagen, wenn man jetzt anschaut, die gehen oben ab, im Hinblick auf die Wahlen im Herbst. Die SVP ist jetzt einfach die absolute Loser-Partei. Sie verliert ohne Ende seit 2014 und kommt mit ihren Vorlagen einfach nicht mehr an. Es ist nicht mehr die Volkspartei, es ist nur noch drittels Volkspartei.
Also, das ist dein Problem und das ist deine Obsession. Du bist so verliebt und verhasst in die Partei, dass du dich ständig um die Partei kümmerst. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist Demokratie und es ist nicht gut, wenn eine Regierung und das Parlament das Volk in dem Sinn anschwindelt und jedes Mal sagt, ja, das ist nicht so schlimm, das passiert nichts. Dabei ist es ganz klar, Man hat das Waffenrecht im Prinzip jetzt der Brüssel übergeben. Und ich kann dir auch sagen, was jetzt das für das Rahmenabkommen heisst. Ich bin todsicher. Die EU wird nie nicht nachgeben im Rahmenabkommen. Im Gegenteil, nach dem Entscheid sowieso nicht, wie sie natürlich auch gehört, wie der Roger Schawinski das interpretiert.
Ja, danke.
Und man wird auch das Rahmenabkommen genau auf die gleiche Art
durchdrücken,
indem man es einfach, indem dass man einfach schön redet und sagt, ja, das ist ganz eine kleine Anpassung, ganz eine kleine Anpassung. Man gleitet einen kleinen Finger und sie haben unseren ganzen Arm verschluckt. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem für unsere Demokratie, sollte an dich kommen.
Aber der Untergang von der Schweiz, der immer wieder heraufbeschworen wird, wir werden uns auflösen in der EU wie ein Würfelzucker und so weiter, das funktioniert einfach nicht mehr. Mit dieser Gräuelpropaganda kommt man nicht durch. Die Leute haben es gecheckt, wir sind im Zentrum von Europa, wir müssen uns irgendwie arrangieren. Wir werden als Schweizer unsere Identität, unsere Nationalität können behalten. Wir werden auch die Verträge, wenn wir wirklich wollen, können künden, und zwar auch bei einem Rahmenabkommen und so weiter und so fort. Und ich sage dir einfach, für mich ist das klar, wie das wird weitergehen. Die Kündigungsinitiative wird ganz klar abgelehnt. Und dann wird ein Rahmenabkommen kommen, das ein bisschen besser ist als das, was jetzt auf dem Tisch liegt, aber sicher besser ist als aufgeben alles. Und dann ist eigentlich die ganze These und die ganze Strategie von der SVP auf der ganzen Linie gescheitert.
Aber noch eines, Roger. 2011 haben wir abgestimmt, genau über das gleiche Waffenrecht, praktisch über die gleichen Punkte. Das Volk hat damals mit einer relativ deutlichen Mehrheit gesagt, wir wollen das nicht. Jetzt, ein paar Jahre später, wenige Jahre später, nur weil wir Angst haben, mit Brüssel zu brechen, gehen wir da noch. Der Punkt ist, Waffenrecht hat nichts zu tun mit dem Binnenmarkt. Es hat nichts zu tun mit unseren wirtschaftlichen Verbindungen. Und dass du das nicht siehst, dass wir überall unseren Gesetz Bildungsprozess abgehend an einem anderen Land. Dass du das kein Problem siehst, das verstehe ich nicht. Es geht nicht darum, ob die Schweiz untergeht oder nicht. Wir können auch gut als Kolonie leben, das ist nicht der Punkt.
Das ist
wir
Unsinn.
Sind doch Demokraten. Wir sind doch Demokraten.
Markus.
Wir sind doch Demokraten. Wir wollen doch, dass Gesetze in Bern gemacht werden und nicht in Brüssel. Und es geht doch nicht, dass wir jedes Mal zustimmen müssen, weil Brüssel uns erpresst und sagt, ja, also wenn ihr das nicht annehmt, dann tun wir gerade alles über den Haufen rühren.
Also Brüssel hat das so nicht gesagt. Tatsache ist, es geht nicht um den Binnenmarkt, sondern es geht um den Schengen-Raum. Und im Schengen-Raum sollten möglichst ähnliche Waffengesetze da sein. Man hat sogar Ausnahmen gemacht für die Schweiz und die Schweizer Tradition hat man angelegt. Aber komm, Marco, wir müssen gar nicht mehr darüber reden. Du hast einfach verloren, wieder ganz hochkant
ja,
verloren.
Gut,
du kommst zu spät. Ja, du kommst einfach zu spät, oder? Der Trump hat einmal gesagt, We're gonna get tired of winning. Ja, wir werden müde sein, immer wieder zu gewinnen. Ich weiss nicht, ob du schon müde bist, immer wieder zu verlieren.
Nein, ich bin überhaupt nicht müde. Mir geht es nicht darum, über gewinnen oder verlieren, sondern mir geht es darum,
dass wir demokratisch
bleiben.
Jawohl.
Du bist einer, der offensichtlich fröhlich unsere Demokratie einfach zur Disposition stellt. Das ist dir gleich. Ich verstehe das nicht, Roger. Ich verstehe es nicht. Du würdest ja dein Radio auch nicht einfach verkaufen einem Konzern und dann hättest du nie mehr etwas zu sagen. Ich verstehe das nicht.
Markus, ist eine Abstimmung, eine demokratische Abstimmung. Wir haben die direkte Demokratie und die haben gesprochen. Und wenn du sagst, man gibt Demokratie auf, indem man sie ausübt, finde ich das ziemlich fatal.
Nein, das ist sehr polemisch, was du jetzt sagst. Ist völlig klar. Schau, lies ganz genau nach, was wir abgestimmt haben. Wir haben EU's Recht eingeräumt, in 5 Jahren wieder zu verschärfen.
Ja, wir haben es gehört.
Ja, das ist doch ein Problem. Ich verstehe nicht, warum dass du das gut findest. Findest du es gut, wenn wir dominiert werden von über die anderen?
Wir werden nicht dominiert, nur wenn jetzt vielleicht die Entwicklung weitergeht. Ich hoffe in Amerika, dass es strengere Waffengesetze gibt, vor allem in Amerika mit all diesen vielen Amokläufen und Leuten, die dort umkommen, die Schüler, die terrorisiert sind, wo Angst hat, es passiert auch bei ihnen. Die Welt muss geschützt werden von gewissen Leuten, vor allem von rechtspopulistischen Leuten, die durchtrüllen, die das Gefühl haben, sie müssten die weiße Rasse retten, indem sie andere Leute umgehen. Also, komm, machen wir doch eine Pause und reden doch weiter über ein anderes schönes Thema. Uli in Washington. Am Dienstagabend ist offenbar eine Einladung reingekommen. Am Donnerstag ist er bereits Antrabend im Weissen Haus. Wie hast du das gefunden?
Ja, wie soll ich das finden? Das war zu kurzfristig. Ich finde es gut. Er ist, glaube ich, der erste Bundespräsident, der empfangen worden ist im Weissen Haus.
Aber warum ist das so passiert?
Gut,
hast du dir überlegt, wieso der Ablauf?
Ist klar. Ja, ist wegen Iran. Ist wegen
also, man
Iran,
muss so sagen, letzte Woche ist
ja ein Missverständnis, oder? Iran und Amerika haben ein Missverständnis. Die Spannungen sind ja meiner Meinung nach wahrscheinlich nur entstanden, weil man sich gegenseitig falsch verstanden hat. Deshalb ist die Schweiz relativ wichtig gewesen. Deshalb hat Uli Maurer ganz schnell müssen auf Moskau.
Nein, weil der Trump natürlich nichts von außen politisch Politik versteht, vor allem eben nicht auch in diesem Bereich. Und John Bolton, sein Sicherheitsberater, immer davon träumt von einem Krieg. Und da hat Donald Trump natürlich Angst bekommen und gesagt, ich muss ja mit allen reden. Er wollte ja mit allen reden, mit dem Kim Jong-un, mit dem Xi Jinping etc. Das Gefühl, mit seinem Charme kann er alle umbringen und hat dann mit dem Revolutionsführer Khamenei reden. Und dann hat man gesagt, mit dem kann man nicht reden. Er hat gesagt, er kennt nicht. Er hat gesagt, was kann man anbringen? Ja, die Schweizer, die vertreten uns seit 1980 dort. Und dann hat er gesagt, okay, get me the guy here und bringen mir da den wichtigen Mann über. Aber was ist das für einen? Der Schweizer Botschafter, der langjährige Schweizer Botschafter in Teheran, der Tim Guldimann, hat in einem Interview gesagt, und er weiss das, wir sind dort nur Briefträger. Wir können sie noch näher tragen. Mehr können wir nicht machen. Wir können nicht vermitteln. Wir haben das nie vermittelt in all diesen Jahren. Das ist also einfach, da hat man den Trump ein bisschen beraten. Du hast einen, der eventuell einen Kontakt zu Teheran kann herstellen kann, der Ueli Maurer aus der Schweiz. Aber der kann das natürlich auch nicht machen, weil er eben nur Briefträger ist.
Gut. Aber es ist doch gut. Jetzt ist er mal im Weißen Haus gewesen und sehr gut ist, dass er mal hätte können sagen, als Ueli Maurer, als schweizerischer Bundespräsident, hätte er können sagen, Trump, wir sind interessiert an einem Freihandelsabkommen. Ob das eine gute Idee ist oder nicht, können wir noch diskutieren.
Ja, sag mir doch deine Meinung.
Grundsätzlich, ja, das ist noch schwer zu sagen am Anfang, wenn man noch nicht angefangen hat zu verhandeln. Es zeigt eigentlich, meiner Meinung nach, zeigt es, dass die Freihandelsabkommen wahrscheinlich so ein bisschen überschätzt werden. Ich meine, wenn du denkst, unser Handel so China ist in letzter Zeit immer gewachsen. Wir haben ein Freihandelsabkommen, aber noch nicht so wahnsinnig. Letztlich ist die WTO ein relativ gutes Abkommen und wenn man sich würde an die WTO halten, könnte man wahrscheinlich ganz viele gute Geschäfte machen. Ist übrigens auch das Argument, dass wir eigentlich den Binnenmarkt gar nicht brauchen von der EU. Wir könnten auch einfach unter WTO-Regeln mit der EU gutschieren und wäre wahrscheinlich genauso gut. Aber das ist eine andere Geschichte.
Also Markus, du hast dich jetzt einfach ein bisschen um die Antwort ein bisschen umgestohlen. Tatsache ist, der Trump sieht die Welt so. Der mehr kann exportieren als importieren, ist der Winner. Und umgekehrt, der mehr importiert als exportiert, ist der Loser. Das ist der Grund für seinen grossen Konflikt mit China. Schweiz exportiert nach USA 40 Milliarden und importiert nur die Hälfte, 21 Milliarden. Das heisst, wir gehören in die Kategorie von Ländern, die Amerika beschissen. Aus der Sicht, aus der sehr banalen, einfältigen, ökonomischen Sicht von einem Donald Trump. Das heisst, er wird das anschauen, was jetzt ist, und merkt zum Beispiel, die Schweiz kann für 3,5% nach Amerika, also Zoll, exportieren, aber für landwirtschaftliche Produkte in der Schweiz zahlen wir 30%. Der wird, wenn er etwas macht mit der Schweiz, wird die Situation verschärfen, verschlechtern etc.
Das ist eben unsicher. Das ist unsicher, weil bei den Dienstleistungen sieht es anders aus. Dort hat Amerika, soviel ich weiss, ein Plus. Und zweitens,
er sieht aber, dass nur Handels...
Das kann man immer erklären. Und die Schweiz ist für das viel zu wenig. Nein, schau, er hat auch bei China, was den Handel betrifft, was du sagst wegen Import, Export, das stimmt, da hat er nicht recht, da irrt er sich, da hat er keine Ahnung. Gleichzeitig, übrigens hat er auch Wirtschaft studiert, wie du auch.
Nein, also was er studiert hat, wissen wir nicht.
An einer besseren Universität als du.
Du, was er dort gemacht hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er allen verboten hat, seine Noten bekannt zu geben, die er dort gemacht hat.
Die Noten sind vielleicht schlecht gewesen, das ist ja gleich. Aber noch eines zurück. Bei China hat er eben trotzdem recht, wie China beschießt, wo es nur geht. Und das finden ja die Europäer auch. Es geht nicht um das, ob Import, Export, das ist Schmarren, was der Trump da meint, aber grundsätzlich hat er eben bei China recht. Bei der Schweiz kann ich dir sagen, die Schweiz ist für ihn interessant, weil wir sehr viel investieren in Amerika, weil wir Arbeitsplätze geschaffen haben in Amerika, vor allem auch in der Forschung. Das ist etwas, was er durchaus auch sieht. Von dem her habe ich keine Angst. Bei der Landwirtschaft muss ich sagen, fände ich es gut. Ich fände es gut, man hätte eine gewisse Liberalisierung. Ich fände es sehr gut, wenn man den Schweizer Käse könnte billiger kaufen. In Amerika ist im Fall fast unmöglich, Schweizer Käse zu kaufen. Der holländische Käse und der französische Käse, der ist zwar gut, aber der holländische Käse, stell dir mal vor, der holländische Käse, so einen Scheisskäse, kann man viel mehr Sorten kaufen als vom Schweizer Käse. Das kann doch nicht sein.
Die Welt ist einfach ungerecht. Aber Tatsache ist, auch Chinesen investieren sehr viel in Amerika. Die Deutschen investieren, die grösste BMW-Fabrik von der Welt ist zum Beispiel in Amerika. Trotzdem wollte der jetzt, oder hat sich zwar verschoben um 6 Monate, wollte die Deutschen Auto bauen.
Er ist vorsichtig.
Wollte die bestrafen Kosten und so. Und darum stimmt das nicht. Sondern er schaut rein auf die Handelsströme, also hat immer 500 Billion a year and we export about 130 Billion a year. They are cheating us. They are really, we are the suckers. Und was er alles sagt.
Das wissen wir nicht. Wir wissen es nicht, wie es rauskommt. Und du weißt selber, beim Trump hast du schon dich ein paar Mal getauscht.
Nein.
Es kann sein, dass das Abkommen, es kann auch sein, dass das Abkommen von seinem Nachfolger nachher unterzeichnet wird. Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir Schweiz wollen schon lange ein Freihandelsabkommen. Der Ueli Maurer hat dank dieser Iran-Geschichte das Glück gehabt, dass er ins Weisse Haus konnte. Hat das, glaube ich, gut gemacht. Die Schweizer können dort mal wieder anmelden, dass sie auch noch da sind und dass man ein Abkommen könnte machen mit der Schweiz. Das ist alles positiv.
Also, wie gut das gemacht
hat. Was nachher Iran passiert, wissen wir nicht.
Gut, also, der Vorwand war jetzt von Ueli Maurer, es ist um das gegangen. Ich glaube, dass Donald Trump hat 5 Minuten, nachdem er rausgegangen ist, gar nicht mehr gewusst, wer dort drin war. Tatsächlich ist, ausser er hat ins Gästebuch geschaut und hat gesehen, dass der Ueli Maurer im Schreiben von Englisch ist ein Satz, gleich viel Fehler macht wie er auf Twitter. Und hat dann angeschrieben, President auf, mit E. Und hat also, da habe ich jetzt einfach das Gefühl gehabt, aber du glaube ich auch, da hat er sich irgendwie falsch eingeschätzt. Er ist nicht der President of Switzerland, wie der Trump der President in Amerika ist. Er ist primus inter pares, aber irgendwo ja, gut, ist etwas weiss, passiert mit dem Ueli.
Das weißt du, nein, das weißt du.
Was ist denn mit dem Ueli Maurer passiert?
Das ist sicher nicht dem Ueli Maurer sein Problem, dass er das Gefühl hat, er sei jetzt der President.
Nein, hat es auch noch geschrieben?
Zu, dass er eben, ja, er ist im Englisch offensichtlich nicht so stark.
Nein,
er
hat auf Deutsch geschrieben.
Das ist nicht der Punkt. Ja, eben, aber es ist schon der Ausdruck, hat er wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ich müsste das aus Höflichkeit machen. Schau, also, dass man beim Ueli Maurer nie muss Angst haben, dass er plötzlich das Gefühl hat, er sei der Präsident. Da kann ich dir garantieren. Und du weisst es auch. Übrigens würde ich es keinem einzigen Schweizer unterstellen, der im Bundesrat hockt, dass er das Gefühl hat, er sei der Präsident. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist nicht gut, und das sind unsere Diplomaten die schuld, dass wir im Ausland sehr systematisch immer wieder den falschen Eindruck erwecken, dass der Präsident mehr zu sagen hätte als ein anderer Bundesrat. Das ist das Problem von unserer Diplomatie, weil die alle einen Minderwertigkeitskomplex haben und das Gefühl haben, wir müssen auch so sein wie die anderen. Das ist nicht das Problem von unseren Bundesrat, sondern von unseren armen Diplomaten, die halt leider ein kleines Land vertreten müssen und deshalb praktisch nie beachtet werden.
Also gut, wir müssen natürlich über das Interview bei CNN reden. Und das ist für mich ein Rätsel. Er hat keine Frage verstanden, hat keine Antwort können geben. Und das war in einer Peinlichkeit gewesen. Die Schweiz ist ein Land, wo man sagt, viele Leute können da Sprachen. Wir gelten als ein vielsprachiges Land, mehr als andere Länder. Und da haben wir Bundesräte wie der Ueli Maurer oder der Parmelin, die nicht einmal einen Satz können sagen können. Ich habe den Orban gesehen, letzte Woche der war, der hat das können machen. Der Kurz hat das können machen. Der Lavrov von Russland, die können einigermaßen gut reden. Und da habe ich mich gefragt, weil ich habe den Ueli Maurer gesehen und erlebt bei der Eröffnung vom Filmfestival in Zürich. Dort hat er auf Englisch eine 20-minütige frei gehaltene Rede gemacht. Und das ist sehr gut gewesen. Ich habe ihm dann sogar gratuliert drauf. Und dann frage ich mich, was ist denn da passiert? Hat er die Rede einfach 100 Mal geübt und ist dann umgekehrt in Washington wegen Jetlag oder weil er total erschlagen war, dass er dürfen im Oval Office mit dem Präsidenten so erschlagen war, dass er keinen Satz mehr rausgebracht hat? Für mich ist das ein Rätsel, was da abgelaufen ist.
Na ja gut, also du ihn einladen in deine Sendung.
Zu mir kommt er eben nicht.
Auch nicht.
Zu mir kommt er
auch nicht. Also schau, es ist nicht, ich weiss es nicht, er ist sicher schlecht beraten gewesen, da ein spontanes Interview zu geben auf CNN, abgesehen davon, dass er sowieso nichts hätte können sagen, weil er, das ist genau der Witz, er ist Briefträger, oder besser gesagt, das ist ja ganz wichtig bei den guten Diensten, dass man sich nicht im Vordergrund spielt und die ganze Grossgaku plagieren, wie zum Beispiel Tim Guldiman, der immer noch das Gefühl hat, er sei der Einzige, der den Iran verstanden hat. Das ist nicht gut für die guten Diensten. Diplomaten.
Er ist
deshalb
kein Diplomat.
Er sehr schlecht gewesen. Ja, er ist aber immer noch, er tut immer noch so, als wäre er einer der grossen
er versteht sehr viel.
Dieser Welt. Nein. Gut, noch eines. Ueli Maurer hätte das Interview nicht sollen geben. Gut. Für das hat er Leute, die sagen, hey, du kannst zu wenig gut Englisch, mach das nicht. Und zweitens hätte ich ihm vor allem gesagt, hey, CNN, das ist nicht die richtige Adresse. Wenn du willst, zum Trump irgendwo einen Draht finden, sicher nicht zu CNN gehen. Das ist der grösste Fehler, den du machen kannst.
Gut, dann hätten wir es zu Fox News machen, aber das wäre noch für die amerikanische... Ja, Öffentlichkeit gewesen, aber er wollte für die ganze Welt machen. Aber ich habe mir das überlegt, weil wir haben vorher gesagt, wenn ein Präsident anschreibt und dann zu CNN geht, ob er doch nicht irgendwie abgehoben hat, dass er den Boden verloren hat und gefühlt hat, wenn ich zu der ganzen Welt kann reden, gehe ich, zu einem Schawinski gehe ich nicht, wird immer abgebogen da von seinem Peter Minder, der ihm da eingeflüstert hat, weil da könnten kritische Fragen kommen. Aber die Gelegenheit, jetzt mal bei CNN zu kommen, die müssen wir einfach nehmen. Und jetzt ist das ja zu einem Desaster geworden, dass es vielleicht seine Eitelkeit ist am Schluss. Dass er sagt, ich bin beim Trump gewesen, ich bin beim Xi Jinping gewesen und jetzt bin ich auch noch bei CNN gewesen and look what happened.
Ja gut, aber das kann dir auch passieren und mir auch. Wenn plötzlich einer sagt, hey, machen Roger gegen Markus auf CNN, auf Italienisch, dann würden wir das auch noch machen.
Ja, du vielleicht schon.
Das stimmt vielleicht. Du kannst wenigstens Italienisch, dann machen wir es auf Französisch, das kannst du auch nicht gut.
Nein, aber parle même en français, si tu veux, j'en ai aucun problème.
Oh, sehr gut, super. Also Spanisch kannst du auch sehr gut.
Könnte sein,
dass Eitelkeit eine Rolle gespielt hat. Deshalb finde ich auch, hätte er nicht sollen gehen, das Interview. Aber noch eines, hey, das sind also Quisquilien. Das ist jetzt nicht wirklich nicht wichtig.
Viel wichtiger ist,
endlich ist einmal ein Bundespräsident in dem Weissen Haus gehockt. Das erste Mal seit 1848, dass die Schweiz überhaupt offiziell vertreten worden ist in Washington. Das ist ja auch mal etwas. Das ist ja auch mal schön. Und vor allem muss ich dir sagen, ich finde es super, dass du Ueli Maurer warst. Du Ueli Maurer ist fast der Inbegriff von dem, was sich die Schweizer Amerikaner vorstellen. Von einem Schweizer relativ bodenständig, relativ einfach, relativ bescheiden.
Sicher nicht einer, der gut schnurren kann.
Das ist nicht unser Ruf in Amerika. Wir haben andere Stärken.
Gut, unser Ruf wird dann in dem Sinn befördert von einem, der offenbar keine Frage auf Englisch versteht. Machen wir Pause und reden über Österreich.
Einfach saubere Stammdaten haben. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach kein Durcheinander mehr in Ihrer Kundendatenbank. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Und einfach nie wieder endlos Listen im Excel bereinigen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnode, Ihre Wirtschaftsauskunftei. www.bisnode.ch.
Kladderadatsch in Österreich, die Koalition zwischen der Volkspartei und der FPÖ, der Populisten, ist verbrochen. Der Sebastian Kurz, der junge Kanzler, hat gesagt, genug ist genug, hat immer wieder weggeschaut und hat das irgendwie akzeptiert, auch wenn da sehr viele rechtsextreme Äußerungen gekommen sind, von diesen Burschenschaften, neonazistischen Tendenzen sind gewesen. Und jetzt, in einem Video, hat man das echte Gesicht gesehen von seinem Vizekanzler Strache. Hat gezeigt, dass er korrupt ist und bereit ist, alles zu machen, um seine Macht zu verstärken und in die Regierung hineinzukommen. Was sagst jetzt du, Markus, zu dem?
Ja gut, also was vor allem deutlich geworden ist, ist, dass der Strache ein ziemlich primitiver Typ ist. Das ist ja unglaublich. Und ich meine, dass Österreich so einen primitiven Vizekanzler müssen ertragen musste, ist also schon hart. Und das Zweite ist offensichtlich, das stimmt, dass ich noch nie gehört einen Politiker, der so doof ist, der korrupt ist, das noch so offen sagt gegenüber Leuten, die er ja nicht einmal richtig kennt hat. Ich meine, das ist ja unglaublich. Also er ist auch noch dumm bis am Dach runter. Aber gut, das weisst du alles auch, aber man darf es auch mal sagen, ich meine, die ganze Herkunft vom Strache ist ein Riesenproblem. Der hat
eine Burschenschaft.
Der hat eine narzisstische Vergangenheit. Noch schlimmer ist sein enger Mitarbeiter, der Gudelus. Das sind einfach grusige Leute. Und die FPÖ hat ein wahnsinniges Problem am rechten Rand. Das ist also massiver als, ich weiss nicht, es gibt fast kein Land in Westeuropa, wo das so krass ist. Da müssen wir nachdenken, warum. Aber es ist völlig richtig, was der Kurz gemacht hat. Und ich finde auch, muss ehrlich sagen, Sebastian Kurz, es ist die grosse Chance. Wenn er jetzt schafft, eine Mehrheit anzubringen mit der ÖVP oder wirklich ein sehr gutes Ergebnis anzubringen mit der ÖVP, dann hat er sein Ziel erreicht. Die FPÖ in Ecke zu stellen, das ist ein grosser Erfolg.
Aber die FPÖ ist ja gekommen und hat gesagt, wir treten da gegen den Filz zwischen den beiden Grossparteien, den Sozialisten, SPÖ und der Volkspartei. Wir sind die echten Patrioten, wir sind da fürs Volk, so wie die Populisten überall auftreten. In Wirklichkeit hat man gesehen, korrupt bis aufs Mark, bereit mit russischen Oligarchen, die sich so vorstellen, zusammenzuspannen, die wichtigste Zeitung vom Land zu kaufen, Kronenzeitung und auf Parteilinie zu bringen, Staatsaufträge an Russen vergeben als Gegenleistung, ohne Ende die ganze Sache. Und dann merkt man, was dort an dem rechten Rand passiert. Du sagst, es ist jetzt der Strache. Nein, das geht natürlich weiter. Und er hätte sollen da, oder einer von seinen Vertretern, der Wilinski, hätte sollen in Mailand sein, wo sie da den Schulterschluss gemacht haben, alle die Rechtspopulisten an dem Wochenende. Österreich ist gerade mal ausgefallen. Und dann fragt man sich doch, oder? Das Ganze hat doch eben auch noch einen Konnex mit Russland. Eben der Gudenus, der hat ja Beziehungen zu Russland, sind russische Oligarchen gewesen. Russland gibt Geld, Marine Le Pen und so weiter und so fort. Die schliessen sich zusammen und wollen jetzt zusammen ins Europaparlament gehen und von innen Europa zerstören mit Hilfe oder mit Unterstützung, mit Geld und mit Fake News von Russland. Das ist doch jetzt mal deutlich geworden.
Ja gut, aber wenn du einfach alles in den gleichen Topf wirfst, es gibt eben riesen Unterschied. Du weißt es auch, eine SVP ist eine ganz andere Partei als die FPÖ. Ich würde auch den Wilders als einen anderen Politiker hinstellen als Strache. Le Pen finde ich nicht gut, finde ich zum Teil ungenießbar. Das gibt ganz Unterschiede, aber das ist meistens so bei einer Oppositionsbewegung, dass du halt sehr viele Leute hast, die birrenweich sind und total daneben. Russland probiert zwar Einfluss zu nehmen, das haben wir jetzt beim Trump à la Gogo gesehen, aber sie schaffen es nicht. Russen sind für das meiner Meinung nach zu wenig talentiert. Aber ich würde nur eines, es geht jetzt wirklich nicht um ganz Europa, es geht vor allem um die FPÖ und das wissen wir auch alle. Die FPÖ ist immer ein krasser Fall gewesen, schon der Haider hat immer mit dem braunen Rand ein bisschen gespienzelt und so weiter. Es ist, das Land hat ein Problem mit ihrer Vergangenheit, wo sie zwar probiert haben aufzuarbeiten und so weiter, aber es ist halt ein Land, wo nach wie vor von dieser Niederlage 1918 erlebt, das ist ein riesen Problem. Und dass du eigentlich, meine, die Burschenschaft, das ist ja nicht normal, was die Leute denken und was die sagen. Hast du das Gefühl, du sagst im 19. Jahrhundert, das ist unglaublich.
Also, man hat aber auch erlebt in Ungarn, das ist genau gleich mit der Presse. Und da gibt's ja,
auch andere. Einer von den Verlierern.
Ja,
Ungarn ist genau auch einer von den Verlierern, oder?
Was?
Von 1918.
Nein, ist gleich,
ist
aber
Ungarn, oder?
Ja, da reden wir doch über die Schweiz, da haben wir ein ähnliches Szenario. Kein russische, sondern Schweizer Oligarchen haben da Zeitungen gekauft. Die heissen Blocher und Tetamanti. Zuerst Weltwoche, dann Basel-Zeitung, Besitzerwechsel. Genau das, was der Strache gesagt hat. Gewisse Journalisten sind rausgefallen worden, andere sind reingekommen. Man hat sich auf eine Partei konzentriert und am Anfang ist es vertuscht worden, wer da dahinter steht. Am Anfang hat man gesagt, du weißt nicht.
Der Christoph Blocher sei ein Oligarch. Das ist zum Beispiel schon mal ein Blödsinn.
Ja, wieso?
Was heisst Oligarch? Oligarch heisst, dass sie sich an die demokratischen Gepflogenheiten nicht halten.
Das heisst das nicht.
Mit dem
Oligarchen sind einfach Milliardäre, die ihre wirtschaftliche Macht.
Nein.
Nein, aber die Tatsache ist, es ist auch in der Schweiz passiert. Und du hast am Anfang gesagt, Markus, ich weiss nicht, wer der Besitzer ist. Und nachher habe ich es dann erst erfahren.
Das
habe ich
nicht gewusst.
Gut. Und das ist ähnlich, was jetzt der Strache da vorgeschlagen hat.
Nein, das ist nicht das Gleiche. Weil das Schlimme beim Strache ist ja nicht, dass er irgendjemandem sagt, es wäre noch gut, die Zeitung zu kaufen. Sondern was er als Gegenleistungen versprochen hat, das ist zumutig. Das ist ja unglaublich.
Aber auch schon
ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Schweizer Politiker, sage jetzt wirklich mal ein Schweizer Politiker spielt gar keine Rolle, welche Partei. Das gibt es bei uns nicht. Dass du irgendwo kannst sagen, ja, ich kaufe jetzt den Tagesanzeiger und als Gegenleistung gebe mir dir den Auftrag für die nächste Autobahn. Das gibt es doch nicht. Und das ist in Österreich passiert. Und ich glaube, in Österreich ist das eben auch, du hast den Filz angesprochen, halt auch bei den anderen Parteien ab und zu passiert. Das Österreich hat ein bisschen ein Problem mit, vielleicht ist das einfach die Vergangenheit von Österreich-Ungarn, sie haben ein Problem mit Korruption. Das finde ich beim Strache ganz verreckt. Und das Zweite, was ich beim Strache wirklich ganz verreckt finde, ist die Vergangenheit. Es geht nicht, was für komische Leute in ihrer Partei in ganz führenden Positionen haben. Das geht gar nicht.
Also Markus.
Der ist Fraktionschef. Der Vater war ein Holocaust-Lügner gewesen. Ich meine, geht's eigentlich noch?
Also gut, die Frage ist jetzt, schadet das der Populist in Österreich, was jetzt da passiert ist? In einer Woche haben wir Europaparlamentswahlen und so. Und die Frage ist, ob das seine Leute einfach sagen, das ist doch uns egal. Wir haben das sowieso schon gedacht, wie am Trump seine Base auch sagt. Wir haben immer gewusst, dass er charakterlich schwach ist und so und Sachen macht. Und wir stehen einfach hinter ihm. Oder ob das Wirkungen hat. Das nimmt mich jetzt sehr wunder. Was meinst du? Ja, wird das Wirkungen haben?
Also erstens hat das dort sicher Wirkungen, da glaube ich auf jeden Fall. Und das, also ich meine, es ist erst in einer Woche, es ist schon Wahlen.
Das ist sehr kurz.
Weißt du, Österreich ist nicht so wahnsinnig wichtig. Also da ist
es geht nur darum.
Oder Deutschland viel, viel wichtiger für die Zukunft der Populisten. Weißt du, die FPÖ ist schon lange da. Und die FPÖ ist schon lange ein bisschen eine Partei, die immer wieder gut ist für grusige Skandale. Also von dem her, die FPÖ ist nicht wichtig für die Zukunft des Populismus in Europa.
Ja, der Front National ist genauso grusig und der Herr Orban ist genauso grusig.
Kann sein, aber wir haben bei allen anderen Parteien haben wir bis jetzt das nicht gefunden. So die krasse Beispiele, wie jetzt das beim Strache also, war, dass du so freihändig einfach gehst, Staatsverträge verteilen, irgendeinem Russin, den du nicht einmal kennst, das hat es bis jetzt nicht geben. Es gibt kein Beispiel bis jetzt. Kein Beispiel.
Der Orban ist das beste Beispiel dafür. Der hat das alles unter seinen Fittichen, hat sich sogar in sein Örtli, wo er geboren ist, irgendwie ein Fußballstadion bauen lassen, seine Familie ist dort drin, etc. Okay, also wenn wir schauen, wie das rauskommt in einer Woche bei diesen Europawahlen. Heute Abend dann überhaupt kein Schawinski, sondern Eco-Talk. Die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Abend hier bei Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.